Vielen Dank, Johann, für die gute Einleitung. Weil die Inhalte sich so leicht überschneiden, könnte es sein, dass die Gemeinde sich fragt, wer hat bei wem abgeschrieben. Aber ich bin dafür dankbar, dass Gott durch seinen Geist den Gottesdienst leitet. Du hast es auch kurz erwähnt, das Thema von heute. Christus im Zentrum. Genau, danke schön. Als die verschiedenen Bücher und Briefe des Neuen Testamentes kurz nach dem Jahrhundert nach Christus zu einer Sammlung zusammengestellt wurden, zum heutigen Neuen Testament, gab man den einzelnen Büchern und Briefen natürlich Titel. Denn die Namen oder die Titel der Briefe und Bücher der Bibel, genauso wie die Kapitel oder Verse, sind nicht inspiriert worden, sondern man hat sie eingeführt, um eine bessere Handhabung und einen leichteren Umgang mit dem Wort Gottes zu haben. Aber einer der Briefe, der hat seinen ursprünglichen Titel von früher erhalten, und das kann man durch alte Fundstücke bis ins Jahr 200 nach Christus nachverfolgen. Es ist der Titel an die Hebräer. Man sieht hier ein altes Foto von einem Stück Papyrus. Papyrus 1532, und der beinhaltet einen Ausschnitt des Briefes an die Hebräer. Man sieht, wie mühsam es früher war, Schriften zu verbreiten, und wie schnell, man kann es sich vorstellen, wie schnell so ein Papyrus zerlesen war. Es hielt nicht mehr und es musste oft erneuert werden, also neu kopiert werden. Und beim Bibeltraining ist mir der Hebräerbrief in den Mittelpunkt gerückt. Und seitdem hat mich der Inhalt fasziniert. Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, wer der Verfasser ist. Und außerdem ist es einer der schwierigsten Briefe der Bibel. Aber der Autor ist auf jeden Fall der Heilige Geist. Da sind wir uns sicher. Darüber waren sich auch die Apostel einig. Und deswegen gehört der Brief ja auch zum biblischen Kanon. Der Schreiber stellt sich nicht vor, wir werden es gleich sehen, so wie es eigentlich im Neuen Testament üblich ist. Im Gegenteil, der Verfasser reiht sich sogar an vielen Stellen mit unter die Adressaten oder die Empfänger. Also muss der Verfasser auf jeden Fall ein Hebräer gewesen sein. Das überrascht aber nicht, denn alle neutestamentlichen Schriften, außer dem Lukasevangelium und der Apostelgeschichte, sind von jüdischen Autoren verfasst. Woher kommt eigentlich die Bezeichnung Hebräer? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Nach der Sintflut verbreitete sich die Menschheit durch die drei Söhne Noahs. Die Geschichte kennen wir ja. Die drei Söhne, sie hießen Sem, Ham und Japhet. Und Gott schrieb seine Heilsgeschichte weiter, tatsächlich über die Linie Sem. Und einer der Söhne Sems, in der dritten Generation, wie man hier sieht, er hieß Eber. Das ist praktisch die Linie direkt unter Sem in der dritten Generation. Eber oder Heber. Und aus dieser Linie über Heber kam irgendwann auch Abraham hervor, Das ist praktisch der Stammbaum weiter unten. Ich habe es aus Wikipedia herauskopiert. Und Abraham ist der Erste, der Hebräer genannt wurde. Abraham, der Hebräer. Das lesen wir auch in den Büchern Mose. Und erst nach der babylonischen Gefangenschaft hat sich die Bezeichnung Jude durchgesetzt. Und da sich der Hebräerbrief in erster Linie an die Hebräer oder jüdischen Gläubige richtet, ist er natürlich voll von alttestamentlichen Vergleichen. Und das bedeutet auch, dass der Autor oder der Schreiber im Alten Testament zu Hause war. Es geht auch klar hervor, dass die Judenchristen heftiger Verfolgung ausgesetzt waren. Und es war eine Zeit, wo es nachteilig war, sich zum Glauben an Jesus Christus zu bekennen. Und dadurch standen viele Gläubige in der Gefahr, in ihre alte jüdische Gesetzlichkeit zurückzufallen und nicht als Christusgläubige erkannt zu werden. Es gab also verschiedene gläubige Adressaten oder Empfänger des Hebräerbriefes. Und für ein richtiges Verständnis müssen wir das wissen, dass der Brief sich an verschiedene Gruppen von Juden richtete. Die erste Gruppe, die angesprochen werden, sind hebräische Christen, die tatsächlich zum lebendigen Glauben an Jesus Christus durchgedrungen waren. Es sind wahre Gläubige, die aber noch recht jung im Glauben waren, noch geistlich unreif und standen in der Versuchung, sich an diesen kraftlosen Ritualen des Judentums festzuhalten. Die zweite Adressatengruppe, die angesprochen wird, sind jüdische Ungläubige, die von der Wahrheit des Evangeliums allerdings überzeugt waren. Sie wussten, Jesus Christus ist der Weg, waren aber noch nicht zum Glauben durchgedrungen. Praktisch die persönliche Entscheidung, den Herrn Jesus als ihren Retter anzunehmen, noch vor sich hergeschoben haben. Sie haben es verstanden, dass Jesus die Wahrheit ist, waren aber noch geistlich unentschlossen. Und die dritte Gruppe, die angesprochen wird, sind wieder jüdische Ungläubige, die aber nicht von der Wahrheit des Evangeliums überzeugt waren, die aber auf irgendeine Weise mit dem Evangelium schon konfrontiert wurden. Und der Hebräerbrief, der wurde ungefähr um das Jahr 65 nach Christus geschrieben, als der Opferdienst im zweiten Tempel noch im vollen Gange war. Das war das Bild, was wir auch vorhin gesehen haben. Um diesen Tempel geht es. Also um den zweiten Tempel. Und aufgrund dieser Tatsache betont der Schreiber des Hebräerbriefes die Stellung des Christentums gegenüber dem Judentum, aber gleichzeitig auch die Erhabenheit des ein für alle Mal gültigen Opfers durch Jesus Christus gegenüber den unvollkommenen Tempelopfern, von denen wir auch vorhin schon kurz gehört haben, von diesen Tempelopfern, die durch viele hohe Priester immer wieder wiederholt werden mussten. Und so gab es diese zahllosen Tieropfer, die dem Opfer des einmaligen Opfer des Herrn Jesus Christus gegenübergestellt werden. Und damit lautet die zentrale Botschaft des Hebräerbriefes, dass Gott in Jesus Christus als der vollkommene Hohepriester sich selbst als ein vollkommenes Opfer ein für alle Mal hingegeben hat. Und wir lesen den ersten Abschnitt heute aus Hebräer 1, Verse 1 bis 3. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat, durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Wer sich etwas im Neuen Testament auskennt, dem sollte bei dieser Einleitung etwas auffallen. Und was ist das genau? Fällt euch was auf? Was ist untypisch? Genau, kein Gruß, kein Name. Der Autor stellt sich nicht vor. Eine typische Begrüßung, die lautet doch folgendermaßen, zum Beispiel in den 13 Briefen des Apostel Paulus. Da lesen wir doch: Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So hören sich eigentlich die Einleitungen im Neuen Testament an. Das kommt sehr oft vor. Aber der Schreiber dieses Briefes, er bleibt anonym. Vielmehr, er stellt sogar eine andere Person direkt in den Vordergrund. Und das ist Gott, der Vater. Er beschreibt Gottes Handeln in der vergangenen Zeit. Und Zeit ist in der Bibel ein häufiges Wort für Jahre oder für Jahr. Und das Erste, was wir hier lernen, ist, wir lernen, dass Gott, der Vater im Himmel, ein handelnder Gott ist, ein aktiver Gott ist. Er war aktiv in der Vergangenheit und er ist auch aktiv in der Gegenwart. Er war es schon immer. Das dürfen wir hier aus dieser Einleitung direkt lernen. Und hier wird Gottes Handeln mit seinem auserwählten Volk beschrieben. Er hat nämlich zu den Vätern des jüdischen Volkes, Abraham, Isaak und Jakob, geredet. Habt ihr euch schon einmal gefragt, warum er sich ausgerechnet das jüdische Volk auserwählt hat? Und nicht zum Beispiel das deutsche oder das japanische? War es denn so ein liebenswürdiges Volk? War es so ein besonderes Volk? 5. Mose 7, Verse 6 bis 7 lesen wir das Gegenteil. Da lesen wir, da sagt Gott: Denn ein heiliges Volk bist du für den Herrn, deinen Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Also es war auf keinen Fall das größte Volk, sondern eher das kleinste Volk. Es hatte also nichts mit dem Volk selbst zu tun, sondern mit Gottes souveräner, freier Entscheidung. Deswegen hat er das Volk, das jüdische Volk, erwählt. Er hat sich entschieden, ausgerechnet mit diesem Volk seine Geschichte zu schreiben. Die Erwählung war nicht etwa mit einer Auszeichnung verbunden. Das erkennen wir aus diesen Schriften. Denn heilig ist das Volk nur deswegen, weil Gott es ja schon bereits erwählt hat. Weil das ist ja am Ende der Bücher Mose, also im letzten der fünf Bücher Mose. Sondern es ist nicht mit der Auszeichnung verbunden, sondern mit einer Aufgabe verbunden, die Gott an sein Volk richtet. Gott hatte immer wieder durch viele Propheten zu seinem Volk gesprochen. Auch das haben wir vorhin gelesen. Und es waren Überbringer von Botschaften. Das ist die Aufgabe eines Propheten. Und die Propheten überbrachten den Menschen Gottes Botschaften. Und das wurde auf vielerlei Weise getan, haben wir auch gelesen. Vielfältig und auf vielerlei Weise. Und das muss uns Menschen bekannt vorkommen, denn wir Menschen handeln ähnlich. Nämlich das, was früher geschehen ist, möchten wir der Nachwelt überbringen oder übergeben, damit Menschen, die nach uns leben werden, es erfahren. Ein Beispiel aus dieser Woche. Diese Woche jährten sich die Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki zum 80. Mal. Es geschah am 6. und 9. August. Da wurden die beiden Städte durch amerikanische Atombomben zerstört. Und das hat sich diese Woche zum 80. Mal gejährt. Und dieses Bild ist ein ganz, ganz typisches Bild, wenn man über dieses Thema im Internet nachrecherchiert. Das ist ein Gebäude, das ist nur deswegen stehen geblieben, also die Ruine oder die wenigen Mauern, die noch stehen. Es ist nicht komplett zusammengefallen, deswegen, weil die Druckwelle hauptsächlich von oben herunterkam. Die Bombe wurde nämlich in einer gewissen Höhe über der Stadt gezündet, um maximale Zerstörung zu erreichen. Und diese furchtbaren Ereignisse von damals werden seitdem auf verschiedene Weise anderen Generationen mitgeteilt. Durch Gedenktage, durch viele Museen, Bücher und Filme. Es soll daran erinnert werden, wie schlimm es war, was damals geschehen ist. Und unser Vater im Himmel hat es uns eigentlich auch schon vorgemacht. Gottes Reden wurde vielfältig durch Menschen festgehalten und in erster Linie durch 39 Bücher im Alten Testament in einem Zeitraum von ca. 1800 Jahren. Durch verschiedene Autoren, durch verschiedene Zeiten, Kulturen, auf verschiedenen Schauplätzen und Situationen. Dazu auch auf vielerlei Weise, wie wir gelesen haben, durch Träume, durch Visionen, durch Wunder, Symbole, sogar durch Lieder und Sprüche. Auch wenn Gott auf verschiedene Weise geredet hat, so war es immer Gottes Botschaft an sein Volk. Und es beschreibt eigentlich seinen systematischen Heilsplan mit den Menschen. Wir haben auch gelesen, aber in diesen letzten Tagen hat er geredet durch den Sohn, haben wir verlesen. Und hier baut der Schreiber eine neue Zeitrechnung ein. Der Schreiber wechselt von der Vergangenheit in seine damalige Gegenwart. Diese letzten Tage sind mit der Erscheinung des Sohnes Gottes also irgendwie verknüpft. Frage: Sind das die letzten Tage vor dem Weltuntergang? Wenn wir das Wort letzte hören, verbinden wir es oder ich es automatisch mit etwas, das nicht mehr lange existiert. Geht das euch vielleicht ähnlich? Da hört man zum Beispiel: letzte Generation, sagen die Klimakleber und kleben sich irgendwo fest. Die wollen sagen, es dauert nicht mehr lange, wir sind die letzte Generation. Man hört die Eltern, die Kinder warnen und sagen, letzte Warnung vor der Strafe. Oder man hört von der Werbeindustrie, letzte Gelegenheit, jetzt zugreifen. Oder hört man am Telefon, wenn man was verkauft, was ist letzter Preis? Irgendwie verbinden wir dieses Wort letzte mit Ende. Aber im Alten Testament wird etwas ganz anderes damit verbunden. Nämlich die Erscheinung des Messias. Damit erinnert der Schreiber die Leser an Jeremia 33, Verse 14 bis 16. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich das gute Wort erfüllen werde, das ich über das Haus Israel und über das Haus Juda geredet habe. In jenen Tagen und zu jener Zeit will ich dem David einen Spross der Gerechtigkeit hervorsprießen lassen. Und er wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. In jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem sicher wohnen. Und mit diesem Namen wird man sie benennen. Der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Eine etwas bekanntere Stelle steht in Micha 5, Verse 1 bis 2. Die kennt man vielleicht so etwas vom Weihnachtsfest. Und du, Bethlehem, Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll. Dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. In der Schrift ist also dieser Ausdruck letzte oder letzten Tage ein Ausdruck für einen Neubeginn. Die Erfüllung dieser Prophezeiung begann mit der Geburt des Herrn Jesus in Bethlehem. Seitdem der Herr Jesus die Zeitrechnung geteilt hat, in vor Christus und nach Christus, befinden wir uns in diesen sogenannten letzten Tagen. Damit ist die Zeit der Propheten beendet worden und eine neue Zeit ist angebrochen, wo Gott durch seinen Sohn redet. Weiter erfahren wir, dass der Herr Jesus Erbe von allem ist. Falls du dich schon mal gefragt hast, wem gehört eigentlich der Mond zum Beispiel? Ich weiß, als Kind habe ich mich das mal gefragt, wem gehört der Mond? Und seit einigen Jahrzehnten wird unser Sonnensystem sozusagen erobert, indem Menschen mit Raumsonden und Rovern, so nennt man diese Fahrzeuge, auf fernen Planeten landen oder sogar deren Monde, darauf landen, Bohrungen durchführen und das Material sogar zur Erde transportieren. Und dabei ist es längst Privateigentum unseres Herrn Jesus Christus. Das haben wir gelesen. Das steht hier in dem Text. Und das hat der Herr Jesus auch seinen Jüngern selbst gesagt. Das lesen wir in Matthäus 28, 18. Das war kurz vor der Himmelfahrt. Da lesen wir, und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Durch den Herrn Jesus sind ja die Welten ja auch geschaffen worden. Wichtig ist die Mehrzahl, die Welten. Und das bedeutet nicht nur die sichtbaren Himmel, also der blaue Himmel über uns heute besonders, oder das Universum, sogar die unsichtbaren, das Jenseits. Es hat nicht immer existiert. Nichts ist ewig, außer Gott. Nicht einmal die Engel sind ewig. Auch sie sind geschaffene Wesen. Oder die Hölle, der Feuersee, ist alles geschaffen. Hebräer 11, Vers 3. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Im Vers 3 lesen wir, dass dieser Sohn die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes ist. Und dieses Wort Ausstrahlung kommt tatsächlich nur einmal im Neuen Testament vor. Nur hier an dieser Stelle, Hebräer 1, Vers 3. Gestern haben wir Vollmond gehabt. Ist das jemandem aufgefallen? Herrlich, das war so ein richtig schöner, runder, heller Mond. War wolkenlos. Ja, ein Riesenball. Ja. Und eine Frage an die Kinder, ihr seid ja dabei. Sonntagsschule ist ja heute nicht. Was ist eigentlich wichtiger, die Sonne oder der Mond? Was ist wichtiger? Die Sonne? Aber ist der Mond nicht wichtiger, weil tagsüber ist es ja sowieso hell?
Der Mond ist
wichtig. Der Mond. Ja, beides ist wichtig, sagen wir mal. Ne? Das ist eine Fangfrage. Ja, worauf ich hinaus will, ist, wir dürfen Jesus Christus auf keinen Fall mit dem Mond vergleichen oder den Vater mit der Sonne. Denn der Herr Jesus hat nicht die Herrlichkeit seines Vaters einfach nur reflektiert, sondern er strahlt selbstständig diese Herrlichkeit aus. Das haben wir ja gelesen. Er ist diese Ausstrahlung. Da lesen wir auch zwei Verse dazu. Johannes 8, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt, sagt der Herr Jesus. Und die zweite Stelle, da sagt er ein paar Kapitel weiter zu seinen Jüngern. Johannes 14, Vers 9. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Also der Herr Jesus reflektiert nicht nur die Ausstrahlung seines Vaters, der Herr Jesus ist selbst die Ausstrahlung in Person. Und das bedeutet, dass der Sohn seinen Vater widerspiegelt, indem er der Ausdruck seines Wesens ist. Auch das haben wir gelesen. Dieser Sohn, der selbst Gott ist, offenbart oder enthüllt seinen himmlischen Vater, der im Himmel ist. Und durch sein Wort und seine Taten hat der Sohn seinen Vater wiedergegeben. Weiter erfahren wir, dass der Sohn alle Dinge durch das Wort seiner Kraft trägt. Auch das haben wir gelesen. Auch das steht im Vers 3. Die Wissenschaft, sie zerbricht sich den Kopf darüber, was hält eigentlich die Materie zusammen. Warum driftet nicht einfach alles auseinander? Warum kreisen im Kleinsten die Elektronen und die Protonen um den Kern? Warum hören sie nicht einfach auf zu kreisen? Darüber zerbrechen sich die Wissenschaftler den Kopf. Und es wird vermutet, dass im Kosmos eine unsichtbare Komponente, die sogenannte dunkle Materie, Zitat, einen wichtigen Beitrag zur Stabilität von der Galaxien und der Struktur des Universums leistet. Das vermuten die Wissenschaftler nur. Und das ist typisch für die materielle Wissenschaft. Vermutungen, Annahmen. Wenn man etwas nicht erklären kann, dann muss es irgendeine Macht, irgendeine Energie geben, in diesem Fall dunkle Materie, die das dann organisiert. So ungefähr verkürzt die Wissenschaft. Dabei steht es schon längst in 65, seit 65 nach Christus steht es längst geschrieben, dass der Herr Jesus nicht nur der Schöpfer aller Dinge ist, sondern auch der Erhalter. Auch das haben wir gerade gelesen. Wir haben ja vor kurzem die Auslegung des Kolosserbriefes gehabt. Und da hatten wir am Anfang genau das Thema. Da schreibt Paulus in Kolosser 1, Verse 15 bis 17, schreibt er über den Herrn Jesus: Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Ich habe den Eindruck, allein aus diesen wenigen Versen könnte man eine ganze Predigtreihe machen. So wortstark und voll Inhalt über unseren Herrn Jesus Christus. Der Grund für die Erhöhung des Herrn Jesus und sein Sitzen zur Rechten der Majestät ist die Reinigung von unseren Sünden, haben wir gelesen. Und das hat er durch sich selbst vollbracht. Und das ist der letzte Punkt, den wir heute betrachten. Und das ist die größte Herrlichkeit des Sohnes und gleichzeitig die erstaunlichste überhaupt. Um das Universum zu erschaffen, brauchte der Herr Jesus nur zu sprechen. Das wissen wir. Alles ist geschaffen, Gott sprach und es stand da. Das wissen wir aus anderen Stellen in der Bibel. Um das Universum mit seinen Ordnungen zu erhalten, braucht er ebenfalls nur zu sprechen. Auch das haben wir gerade gelesen. Trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Doch um deine und meine Sünde aus der Welt zu schaffen, musste der Sohn Gottes als Menschensohn geboren werden, um dann an diesem schrecklichen Folterinstrument zu sterben. Stell dir das einmal vor, der Schöpfer und der Halter aller Dinge wurde Träger deiner und meiner Sünde. Und Petrus, der hat dazu passende Worte gefunden. Steht in 1. Petrus 2, 24. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen, auf dem Holz, damit wir, den Sünden gestorben, der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Ich komme zum Schluss und möchte noch einmal auf das Ereignis vor 80 Jahren zurückkommen. Die Erinnerung an diese furchtbare Katastrophe wird seit 80 Jahren immer noch am Leben erhalten und weitergegeben, aus einem einzigen Grund, damit die Menschheit nicht vergisst, wie schlimm es an diesen zwei Tagen gewesen ist. Wie schlimm es ist, das, was da passiert ist. Und wie viele unschuldige Menschen damals gestorben sind. Und diese Bombe, das ist natürlich irgendein Nachbau, ein naturgetreuer Nachbau. Die Bombe, die abgeworfen wurde, sie hieß Little Boy. Sie war über 3 Meter lang und über 4 Tonnen schwer. Und der US-Präsident damals, Harry S. Truman, wollte damit Japan zur Kapitulation zwingen. Und dieses Ereignis zeigt, wie unfähig die Menschheit ist, Frieden zu schaffen. Ein Frieden, der damals 70.000 Menschen auf einen Schlag das Leben gekostet hat und die Folgen, die Folgen von dieser schrecklichen Tat ist immer noch zu sehen und zu spüren. Heute haben wir von dem wahren Friedenfürsten gehört. Es ist der Sohn Gottes, der als Little Boy, als ein kleines Kind, geboren wurde. Er wurde zum Menschensohn und damit wurde er einer von uns, um als Unschuldiger für uns schuldige Menschen zu sterben. Wir besitzen heute nicht nur das Alte Testament mit den 39 Büchern, sogar auch noch das Neue Testament dazu mit seinen 27 Büchern, die uns heute daran erinnern, wie schlimm es war, was damals im Paradies geschehen ist. Und es wurde auch am Anfang kurz angesprochen. Und aber wie hoffnungsvoll die Erlösung ist. Das, was im Neuen Testament steht, zeigt den Ausweg aus dieser schlimmen Situation, was damals im Paradies geschehen ist. Und damit hat dieses Buch mehr Sprengkraft als diese Bombe. Aber es ist eine Sprengkraft auf einer ganz anderen Ebene, auf der geistlichen Ebene. Das Wort Gottes ist in der Lage, dich von deiner Schuld, von deinen Bindungen zu befreien und zu lösen. Heute hast du erfahren, warum der Sohn Gottes zur Rechten der Majestät sitzen darf und angebetet werden soll. Wir haben es gelesen, weil er die Reinigung von unseren Sünden vollbracht hat. Und damit ist der Frieden wiederhergestellt. Der Auftrag seines Vaters ist erfüllt und der Platz, den Christus angenommen hat, ist der Thron Gottes, von wo er als souveräner Herrscher regiert und seine Kinder, alle, die an ihn glauben, vor seinem Vater vertritt. Wir haben einen Stellvertreter im Himmel. Wir haben einen von uns, der da oben sitzt, und das ist der zentrale Bereich von allem. Es ist der Bereich, von wo Gott aus regiert. Und dort befindet sich der Menschensohn. Was gibt es eigentlich Größeres auf der Welt als diese Botschaft? Gibt es was Größeres? Gibt es nicht. Das Evangelium ist die beste Botschaft der Welt. Diese frohe Botschaft. Es gibt einen Ausweg. Und von der hast du heute gehört. Was machst du mit diesem Wissen? Welche Entscheidung triffst du für dich? Wir singen gleich das Lied Christus im Zentrum. Wir werden es stehend singen. Und dort wird eine Frage gestellt. Wer ist der Herr, der dein Leben bestimmt? Amen.